Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn man ein bewusstes Leben führt, bei dem man täglich anstrebt, im Innenleben und Außenleben in Stimmigkeit und im Einklang zu leben, dann hat man, wenn es zum Sterben kommt, wann auch immer das ist, keine Angst, weil man dann ein authentisches, stimmiges Leben geführt hat mit allen Höhen und Tiefen.
Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace health, happiness, and true fulfillment alongside professional success. Herzlich willkommen. In dieser Episode unterhalte ich mich mit einer ehemaligen Geschäftsführerin des Fernsehsenders MTV Central Europe, welche später die Ausbildung zur Sterbebegleiterin an einem Berliner Hospiz machte. Christiane zu Salm begann nach ihrem BWL-Studium an der LMU München ihre Karriere in der internationalen Medienbranche. Nach verschiedenen Führungspositionen bei Bertelsmann ging es zur MTV. Danach gründete sie die TV-Sender 9 Live und Sonnenklar TV. 2005 stieg sie aus dem Mediengeschäft aus und widmete sich der Sterbebegleitung. Ihre langjährigen Erfahrungen aus den Gesprächen mit Sterbenden hielt sie in 2 Büchern fest, die zu Bestsellern wurden. Heute hält Christiane zu Salm Vorträge, zum Beispiel über die zentrale Frage, wie wir im 21. Jahrhundert menschlich bleiben können und wie wir lernen können, uns auf das zu konzentrieren, was im Leben wirklich wichtig ist, bevor es tatsächlich zu spät ist. Und bevor wir nun in das Gespräch einsteigen, möchte ich ein paar Gedanken dazu mit dir teilen. Du fragst dich nun wahrscheinlich, was hat Sterbebegleitung und Sterben mit meinem super busy Arbeitsalltag zu tun? Wie passen diese großen Lebensfragen auch zu meinem Thema der intuitiven, authentischen Führung für mehr Wirksamkeit und Menschlichkeit im Arbeitsalltag? Nun, das hat alles mit dem großen Konzept oder der großen Frage nach dem Sinn zu tun, nach der Sinnhaftigkeit nicht nur unseres Lebens, sondern eben auch unseres Tuns. Vielleicht denkst du ab und zu über diesen größeren Sinn nach, auch wenn es etwas ist, über das man so landläufig eigentlich weniger spricht. Aber wie sollen wir diesem Gedanken überhaupt Raum geben, wenn wir ständig in unserem E-Mail-Posteingang gefragt sind und viel zu viele Dinge zu lösen haben? Unmöglich, oder? Kein Raum für die wesentlichen Fragen des Lebens, wenn so viel Dringliches uns beschäftigt hält. Wenn ich allein an meine Position zurückdenke, damals als Kommunikationsleiterin in einem internationalen Konzern, erhielt ich etwa 500 E-Mails pro Tag und hatte zwischen 6 und 12 Besprechungen täglich. Hohes Tempo und wenig Möglichkeit für tiefe Kontemplation. Da kann ich natürlich deinen Arbeitseifer sehr gut verstehen und eben die Frage, warum soll ich mir das jetzt überhaupt anhören? Natürlich wollen wir ganz oben mitschwimmen und vieles unter Kontrolle haben. Dennoch möchte ich dich heute dazu inspirieren, für einen Moment innezuhalten und über die großen Fragen nachzudenken. Mein Versprechen mit diesem Podcast ist es, die Geschichten und Beispiele für intuitive Führung im Arbeitsalltag zu liefern. Wenn wir die großen Fragen mehr in den Vordergrund bringen, kann uns unsere Intuition auch wieder dorthin ausrichten, wo wir tatsächlich hinwollen. Für mich persönlich bedeutet das und auch die Erkenntnisse aus dem Gespräch, was jetzt kommt, weniger Ablenkung durch Social Media zu erlauben und mir mehr Ruhe zu ermöglichen. Weil das bringt mich schneller zu dem, was mir wirklich wichtig ist. Und dann weiß ich auch viel besser, was ich kreieren will und mit der Welt teilen möchte. Das ist die hohe Kunst der Selbstführung. Das bedeutet natürlich auch Prioritäten setzen und Grenzen zu setzen. Und glaub mir, es gibt nichts Mutigeres, als in einem hektischen Arbeitsalltag den Fokus auf das Wesentliche zu halten. Gerade heute, wo die Welt ständig versucht, all deine Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen. Und dieser Mut, den Blick auf das Wesentliche zu behalten, wird sich doppelt und dreifach bezahlt machen. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch in deinem Beruf. Diese Episode wird dich hoffentlich dazu ermutigen, deine Prioritäten klarer zu erkennen und eine neue Art von Selbstführung in deinen Arbeitsalltag einzuführen. Nun aber steigen wir ein in mein Gespräch mit Christiane zu Salm. Willkommen bei mir, Christiane zu Salm.
Vielen Dank, liebe Heidi. Ich freue mich sehr über die Einladung zu unserem Podcast-Gespräch heute.
Sehr gut, danke. Nachdem du dich mit dem Thema Tod und Sterben schon länger beschäftigst, darf ich auch gleich mit der Tür ins Haus fallen und dir die große, tiefsinnige Frage stellen: Muss man sich fürchten vom Sterben? Und was ist dein Bezug zum Tod heute?
Vielen Dank für diese tiefsinnige Frage. Da möchte ich gerne erstmal erzählen, wie es bei mir dazu kam, zu dieser großen Transformation zwischen einem Glamour-Leben und Managerin-Leben und Unternehmerin-Leben zur Beschäftigung mit Sterben und Tod. Also ich habe als kleines Mädchen, da war ich knapp 6 Jahre alt, ist mein kleiner Bruder vor meinen Augen bei uns zu Hause durch einen Unfall tödlich verunglückt. Mhm. Und das war dahingehend eine sehr einschneidende Erfahrung, dass seitdem in meinem Körper, in mein Gehirn, in mein Wesen eingeprägt ist diese Erfahrung, dass das Leben von heute auf morgen vorbei sein kann. Mhm. Ja? Und während in der ersten Hälfte, man sagt immer Hälfte, wer weiß denn schon, was die Hälfte eines Lebens ist, aber in meinen ersten Lebensdekaden, also Schule, Studium, Karriere, das nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil ich dann einfach mein Leben gelebt habe und meine Chancen genutzt habe, die sich mir boten, kam das dann aber, als ich später selber Kinder hatte, so um die 40 herum, kam dann das Thema irgendwie in mir wieder hoch. Das hat sich durch mich hindurch gedrängt, wollte behandelt werden. Ich kam dann auch unter eine Lawine beim Skifahren, wo ich eine Art Nahtoderfahrung gemacht habe. Und das war dann so der Anstoß zu sagen, ich will doch da mal mehr reingehen in dieses Thema. Und es hat dann schon noch eine Weile gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, mich in einem Hospiz in Berlin zu bewerben für eine Ausbildung zu einer ehrenamtlichen Sterbebegleiterin. Das ist das, was ich dann eben als meine Hauptkarriere sozusagen dann weitergeführt habe. Und natürlich möchte ich dieser Frage nicht ausweichen, ob man Angst haben muss vor dem Sterben. Das ist definitiv keine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn man ein bewusstes Leben führt, bei dem man täglich anstrebt, im Einklang mit seiner Natur zu leben, also im Innenleben und Außenleben, in Stimmigkeit und im Einklang, dann hat man, wenn es dann zum Sterben kommt, wann auch immer das ist, keine Angst, weil man dann ein authentisches, stimmiges Leben geführt hat mit allen Höhen und Tiefen.
Sehr schöner Gedanke, ja. Ich habe mal den Spruch auch gehört, wer Angst vom Sterben hat, hat auch Angst vom Leben.
Das ist aber sehr wahr. Das ist sehr, sehr, sehr
wahr. Hast du das beobachten können, oder?
Oh ja, oh ja, oh ja. Und natürlich ist es das existenzielle Thema, das bis heute nicht gelöst ist. Alle Philosophen, seit es Sprache gibt, seit es menschliches Fühlen, Denken und Handeln gibt, ja, hat sich die Menschheit damit beschäftigt, mit dem Tod und der Angst davor und dem Fortschritt, vor allen Dingen der technische, vor allen Dingen der medizinische Fortschritt hat natürlich in unseren westlichen Gesellschaften dafür inzwischen gesorgt, dass wir den Tod ja verdrängen und ihn aus unserem Leben am liebsten schaffen wollen. Und als letzte verbliebene Grenze in einer ansonsten vollkommen entgrenzten Zeit, wir haben ja alle Grenzen von Raum und Zeit gesprengt, wir haben nur diese Grenze noch nicht verschoben. Ne? Und so habe ich zum Beispiel eben auch in meiner Sterbebegleitung Wachkoma-Patienten an ihrem Bett besucht, die schon seit Jahren im Wachkoma da liegen, an Schläuchen angeschlossen Und ich beobachte schon so etwas, immer mehr Schläuche, immer weniger Seele. Also wir wollen das Sterben und den Tod, das Ende des Lebens nicht zulassen. Hm. Und das, diese Angst vom Leben, die damit verbunden ist, da bin ich ganz bei dir, weil das ist ja genau das, was ich da eben gesagt habe, ne? Wenn man ein Leben gelebt hat, dann ist man mit sich im Reinen, mit sich im Frieden. Und die Aufgabe übrigens der Sterbebegleitung liegt darin, und das ist eine wundervolle Aufgabe, weil ich damit auch für mein Leben eben so viel lernen kann, ja, liegt darin, genau den sterbenden Menschen, die eben nicht gehen können, die Schwierigkeiten damit haben, vom Leben loszulassen, eben doch große Teile des ungelebten Lebens hinter sich haben. Ja. Und die Aufgabe besteht darin, dann eben diesen Menschen nochmal einen Raum dafür zu öffnen, mit sich ins Reine zu kommen, mit sich Frieden zu machen, mit all dem, was auch ungelöst und ungelebt war.
So sehr viel Vergebungsarbeit auch, oder? Also nicht nur anderen gegenüber, sondern wahrscheinlich auch sich selber gegenüber, dass man gewisse Wünsche, Träume nicht gelebt hat oder auch dieses im Frieden sein mit, wie die Umstände des Lebens einen manchmal in gewisse Bahnen lenken, die man sich vielleicht nicht gewünscht hätte.
Ja, richtig, ganz genau. Also es geht um Vergeben, sich selber vergeben, auch anderen vergeben. Ja, es geht aber auch vor allen Dingen um, ja, mehr oder weniger die schwierigste Aufgabe im Leben, nämlich das, was war, zu akzeptieren. Und weißt du, was faszinierend ist? Ich habe wirklich viele, viele, viele Gespräche geführt, an vielen Sterbebetten gesessen. Und was faszinierend ist, ist, dass die Menschen so unterschiedlich darüber urteilen, was für ein Leben sie gelebt haben. Da war eine Frau, die hatte etliche Schicksalsschläge hinter sich, den Mann verloren, ein Kind war gestorben, sie wurde enteignet, lauter wirklich Dinge vom Außen.
Wo man objektiv sagen kann, was für ein furchtbares Leben, oder? Was für ein schwieriges Schicksal eigentlich.
Genau. Und dann sagt die mir, aber ich bin im Reinen mit mir. Mein Leben war gut. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe, an denen ich wachsen konnte. Und dann wiederum Menschen, die auf ihrem Sterbebett sagen, das Leben hat mich um sämtliche Chancen betrogen. Immer waren die anderen besser dran. Immer hat man mich nicht berücksichtigt und nicht gesehen. Und ich habe alles verloren und das Leben ist ungerecht und so weiter. Dabei waren das eben dann manchmal nur die falsche Farbe des Sofas oder was weiß ich. Ja,
also Kleinigkeiten.
Genau. Also das ist auch das, was meinen Weg, meinen Lebensweg jeden Tag erneut bestimmt, nämlich die Erkenntnissuche danach, was wirklich am wichtigsten ist im Leben. Und das ist ja das Geschenk, was die Sterbenden uns Lebenden machen, ne? Wenn sie in ihrem Rückblick über ihr gelebtes Leben sprechen.
Ja, man sagt, die Events per se im Leben oder das, was passiert, ist teilweise, kann man sagen, fast nur 10% von deinem Glück oder Unglück. Und 90%, sagt man, ist, wie bezieht man sich darauf? Wie interpretiere ich oder welche Bedeutung gebe ich diesem Schicksalsschlag oder Situationen und Umständen? Und das ist ja irgendwie die große Kunst, oder? Eine Deutungswelt zu finden, die einem die Möglichkeit gibt, glücklich zu sein und sein Potenzial auch zu leben, ja.
Ja, ich finde das übrigens ganz toll, dass du diese Arbeit machst. Und diesen Deutungsrahmen, den sehe ich eben sehr in der Beschäftigung mit dem Tod, ja. Und zwar den Tod als Tool herzunehmen, wie jedes andere Tool auch. Ja? Das, was man hernimmt, um genau das ins Licht zu rücken, wie man eben, sag ich mal, diese 90% füllt, ne? Welche Haltung man da zu einnimmt, zu dem, was einem widerfährt und widerfahren ist und wie man seine Aufgabe, das Leben so bewusst wie möglich zu leben, eben bestmöglich wahrnehmen kann, solange man es noch kann. Und ich habe ein Tool gefunden mit der Sterbebegleitung dahingehend, dass man im vorweggenommenen Rückblick viel rausholen kann über das, was bearbeitet werden will. Also ich empfehle zum Beispiel, immer einen Nachruf zu schreiben.
Also auch jetzt schon?
Jetzt schon, jetzt.
Hast du deinen eigenen auch schon geschrieben?
Ich habe meinen eigenen auch schon geschrieben, genau. Also das war ja so, dass am Ende der Ausbildung, die ein halbes Jahr ging, zur Sterbebegleiterin, ja, wir waren in so einer Gruppe und dann haben die Leiterinnen gesagt, so, und jetzt habt ihr hier einen Stift und einen Zettel und habt 15 Minuten Zeit. Und jeder schreibt jetzt seinen eigenen Nachruf. Stellt euch einfach vor, ihr macht übermorgen für immer die Augen zu und schreibt euren Nachruf. Und das, Heidi, war für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis. Das war, ich saß dann da und bin in Gedanken meinen Lebenslauf durchgegangen, meine Biografie und dachte, okay, was war denn jetzt wann und was war denn jetzt wichtiger als das andere und was soll ich hervorheben? Und war plötzlich mir bewusst darüber, wie schwer das ist, die Frage zu beantworten, wer man gewesen sein will. Was über mich gesagt werden kann und sollte am Ende meines Lebens oder nachdem ich gestorben bin oder was, wie es zu urteilen auch ist. Man soll ja dann nicht urteilen, ne? Aber es ist ja mehr oder weniger unmöglich, nicht zu urteilen. War ich wirklich so eine gute Mutter? Habe ich wirklich eine große Karriere gemacht? Da gab es ja noch ganz andere und so weiter. Ja, also plötzlich versucht man sich einzuordnen und es kam mir vor wie ein narzisstischer Akt der Selbstentblößung. Und dann waren schon 10 Minuten um.
Ja.
Und dann erst durch diesen Zeitdruck auch habe ich angefangen zu schreiben. Gerne hätte ich mich noch kreativ geäußert oder gerne hätte sie sich. Ich habe dann also über mich geschrieben.
Yeah.
Und ich, diejenige, die während meiner beruflichen Hochzeit immer alle ermahnt habe, die in Konjunktiven geredet haben, also die Marketingchefin, die dann gesagt hat, also ich hätte das jetzt so und so gemacht bei MTV. Und ich immer gesagt habe, was heißt denn jetzt hier hätte? Schlägst du vor, dass wir es so machen sollen? Oder ja, also ich war eine ausgewiesene Konjunktivhasserin und schreibe selber plötzlich in meinem Nachruf so viele hätte und würde doch eigentlich noch gerne und wäre doch nur und so, ne? Wäre doch nur Zeit geblieben. Und das war für mich ein absolutes Schlüsselerkenntnis.
Das glaube ich dir, ja. Das ist so ein richtiger Weckruf, den du dir da eigentlich selber auch gegönnt hast, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, genau. Und das habe ich ja dann übrigens mit den Sterbenden, die also tatsächlich wissen, dass sie bald nicht mehr leben werden, die habe ich ja dann tatsächlich gefragt, ob sie mir ihren Nachruf diktieren wollen. Und daraus habe ich ja dann auch ein Buch gemacht. Das heißt, dieser Mensch war ich. Nachrufe in eigener Sache und Nachrufe auf das eigene Leben. Und das habe ich dann eben auch in meinem Counseling oder auch bei Vorträgen, die ich inzwischen halte, rufe ich immer wieder dazu auf, den eigenen Nachruf zu schreiben. Das ist eine ganz wunderbare Übung.
Ja, die das Ganze auch in Perspektive setzt, oder? Wenn man so wirklich die Vogelperspektive eben einnimmt und nicht mit dem Kopf im Sand oder mit dem Kopf in sozusagen dem Daily Business steckt, dann wird einem so vieles bewusst. Und das Schöne ist, wie du sagst, das Geschenk an die, die noch zu leben haben und sich noch einige Jahre erfreuen dürfen, ist, dass man ja dann durchaus Kurskorrekturen noch vollziehen kann und sagt, aha, jetzt habe ich das erkannt und dadurch werde ich gewisse Dinge anders tun oder manchmal mich auch anders beziehen auf Sachen und vielleicht mich ein bisschen weniger ärgern über die Kleinigkeiten.
Ganz genau, Heidi. Und inzwischen ist es ja so, dass unsere Welt so dermaßen instabil geworden ist, ja, im Zuge der beiden Kriege, vielleicht gibt's bald einen dritten zwischen USA und China, mit Blick auf die Taiwan-Frage, dann die Klimakrise, dann die künstliche Intelligenz. Alles so Umstände, die uns Angst machen, weil wir halt unsere gewohnten Sicherheiten verlieren sehen, ja, und das auch fühlen. Und inzwischen ist es eben, sage ich mal, auch mir wichtig oder mir eine Herzensangelegenheit geworden, wie man eben auch wieder aus der Perspektive vom Ende her, ja, ich nehme immer gerne die Sterbebettperspektive ein, ja, wie wir Mensch bleiben können. Also auch mit unseren ganzen, nicht nur die menschlichen Fähigkeiten wie Kreativität und das, was uns ausmacht, also die als emotionale fühlende Wesen, die Vertrauen, die Verantwortung übernehmen, die fühlen, die Emotionen haben, auch sowas wie Empathie haben, ja, das alles steht ja auf dem Spiel. Ja, und ich beschäftige mich inzwischen immer mehr mit dem Thema, wie wir eben unsere Menschlichkeit erhalten können, so dass auch die Technologien nicht eines Tages eben besser werden als die Menschen.
Dann ist die Frage, was ist das wahre Menschsein? Oder genau. Was ist unser USP?
Genau, richtig, ja, genau. Und das hat eben auch wieder immer dann dafür mit zu tun, wie man sich dann am Ende eines gelebten Lebens fühlt. Ne? Was hat man dafür auch getan, Mensch zu sein und Mensch zu bleiben? Und denn immer mehr Menschen werden auch irgendwie depressiv, verzweifeln, werden unsicher, sind instabil. Und was ich auch beobachte, ist eben, dass wir verloren haben, die Fähigkeit zwischen Wichtigen und Unwichtigen zu unterscheiden.
Ja, ja. Ja, das sind plötzlich die kleinen Mücken, werden große Elefanten und vermiesen uns den ganzen Tag. Und das ist natürlich auch eine Haltungssache. Also viele Dinge, die auch bei mir im Coaching hochkommen, wo ich mir denke, ja, manchmal ist es auch nur eine Frage, welche Brille setze ich mir auf? Schaue ich durch die rosa gefärbte Brille oder ist es die dunkelgraue? Und das ist auch teilweise eine Gewohnheitssache. Und das sind aber natürlich keine Dinge, die wir in der Schule lernen, wie wir unsere Gefühle managen. Einerseits erkennen, dann damit umgehen, die ausdrücken in einem gewissen Rahmen. Also dieses sich spüren. Das ist gerade vorher angesprochen. Wir sind spürende Wesen, fühlende Wesen, sentient beings. Aber irgendwie wird das, nicht oft behandelt oder das merken wir nur dann, wenn es uns wehtut und wenn die Depression eben anklopft oder Gott sei Dank spricht man jetzt sehr, sehr viel über Mental Health, aber trotzdem, ja, da ich glaube, da dürfen wir alle miteinander viel lernen und das ist sicher so ein nächster Evolutionsschritt für die Menschheit, sich auch mit den Gefühlen anders auseinanderzusetzen.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und kennst du das Buch Und trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl?
Ja.
Und da finde ich ja eigentlich, das ist wirklich so, das finde ich die Bibel oder das Standardbuch für diese Frage.
Ja, mich hat auch sehr beeindruckt, da gibt es das tibetische Buch vom Sterben und Leben. Und ein Gedanke, der mir da geblieben ist, ist auch, dass das Leben ja auch eine Vorbereitung auf den Tod ist. Du hast jetzt erwähnt, ein Tool, was du verwendest, ist eben aus der Perspektive des Sterbebetts heraus dein Leben zu betrachten. Gibt es andere Sachen, die du Menschen rätst, wie man sich auf diesen Moment des Übergangs vorbereitet oder je nachdem, an was man glaubt, sozusagen das Ende?
Ja, ich nicht so sehr. Und ich sage dir auch, warum. Weil ich in meiner Arbeit den Fokus darauf lege, wie sich Menschen aufs Leben vorbereiten.
Ja.
Ja. und
du meinst, gut gelebt ist leichter gestorben.
Definitiv, ja. Sondern eher die Lehren, die wir von den Sterbenden, die eben keine Chance mehr haben zu leben, ja. Die nehme ich her, die benutze ich, um klar zu machen, auch, dass wir nicht ewig Zeit haben und dass wir nicht ewig immer die Dinge, die wichtigen Dinge aufschieben können und davonlaufen können. Und deswegen finde ich jetzt diese generelle Destabilisierung, die wir von allen Seiten haben, gar nicht so schlecht, weil es eben aufbricht, diese sehr, sehr, sehr festgefahrenen Wohlstandsstrukturen, in denen ja auch nicht so richtig was vorangeht, ja, wenn es um solche wesentlichen Fragen geht, damit wir eben in diese Not kommen. So ist halt der Mensch. Er handelt nur zum Besseren, wenn er wirklich muss, ja.
Und das ist die Natur von sehr, sehr vielen. Ich glaube, es gibt wenige, die aus den Erfolgen lernen, wenige, die mit der Freude lernen.
Richtig.
Sondern Die meisten agieren auf den Schmerz und die Not, wie du sagst. Ja.
Ja, genau. So ist der Mensch. Das muss man einfach anerkennen. Ja. Und wir sind ja von unseren Idealen, unseren menschlichen Idealen, also das, was ein gutes Leben ausmacht, schon mal jetzt wieder ein Stück weit entrückt. Also das hat auch sehr viel mit dem Internet und den sozialen Medien zu tun, von denen fast nichts mehr sozial ist. Also soziale Medien haben sich zu großen Teilen, insbesondere TikTok, zu Schlachtfeldern entwickelt. Ich bin erschrocken, als meine Tochter mir mal gezeigt hat, was da abgeht an Bildern und Wörtern und Hassreden, zum Beispiel auch eben zum Israel. Das ist unfassbar, ja. Und wie sehr uns dort auch die Wahrheit an sich abkommt.
Ja.
Das ist wirklich sehr bedrohlich, ja. Und kein Wunder, dass die mentale Gesundheit so viel so nachgelassen
leidet,
hat,
ja.
Ne? Leidet, ne? Genau. Und deswegen ist mein Fokus eher darauf zu sagen, wie schaffe ich es, meine Werte neu zu definieren, neu zu ordnen. Wir müssen eine neue Ethik etablieren, die unsere Werte wieder priorisiert. Denn weißt du, jeder verklagt heute jeden, weil die Gartenhecke des Nachbarn irgendwie 2,5 Zentimeter zu hoch ist, während in der Ukraine etliche Menschen sterben in dem Moment. Weißt du, wir sind desorientiert, weil wir keine Prioritäten unserer Werte mehr setzen. Deswegen auch nicht mehr danach handeln können. Und mein Bestreben ist, Menschen zu befähigen, wieder Orientierung in sich selber zu finden.
Sehr schön, ja. Du gehst ja auch in Unternehmen, Organisationen, hilfst dort Menschen und Teams auch ihr volles Potenzial zu finden, sich mit sich selber zu verbinden auch. Aus der, ich sag mal, nüchternen wirtschaftlichen Perspektive gesehen, worin liegt da der Nutzen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Weil der Nutzen erstmal nicht sichtbar ist. Er ist erstmal nicht quantifizierbar. Und da sind wir schon beim Kern des Problems auch angekommen oder den Hindernissen, die ich sehe und spüre und erfahre, wenn ich versuche, mit diesem Anliegen eben in Organisationen zu arbeiten. Ja? Es ist schon besser geworden, aber ich möchte dir auch sagen, warum das so ist. Weil wir in einer Ökonomie leben, in der Produktivität an erster Stelle steht.
Ja.
Und Empathie ist nicht messbar produktiv. Trauern ist nicht messbar produktiv. Früher in den östlichen Kulturen wurde viel länger als ein Jahr getrauert.
Interessant. Ja?
Heute muss man schon ein paar Tage später wieder zu seinem Arbeitsplatz zurückkommen. Ja? Und dann hat man wieder zu funktionieren. Und so funktioniert aber der Mensch nicht. Ja? Und diese Schere, das kannst du bestimmt auch bestätigen bei deinen Klienten, zwischen dem, was von uns erwartet wird, also Wachstum, schneller, weiter, höher, effizienter, produktiver, und auf der anderen Seite die ganzen unterdrückten Gefühle, die wir haben, also Scham, Angst, Trauer, Depression, das sind Dinge, die eben wir in unserem Körper immer weiter ablagern und aufstauen und in irgendeinen Keller unserer Seele packen. So wie man Kisten irgendwo hinpackt, die man erstmal nicht mehr braucht. Ja? Genau, und man dissoziiert dann, weil man es anders auch gar nicht aushalten kann. Ja? Und das ist auch okay. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo sich diese unterdrückten und verdrängten Themen bahnbrechen. Und dann wird schwierig. Und jetzt, wenn du mich fragst, ja toll, wie erklärst du all das, was ich gerade gesagt habe, einem CEO oder einem HR-Chef, der jetzt viel Geld dafür ausgeben soll, dass ich in das Unternehmen reinkomme und die Teams und auch Einzelpersonen eben ihnen dabei helfe, Mensch zu werden, also ganz zu werden, ja, also diese ganzen unterdrückten Dinge zu integrieren, dann kann ich erstmal tatsächlich nicht mit Zahlen aufwarten. Glücklicherweise ist es so, dass wir immer mehr ja auch in Europa, in Amerika ist das schon viel fortgeschrittener, aber immer mehr in Europa ja Tools akzeptiert sind und auch Psychologen und Therapeuten, selbst in einem sehr leistungsorientierten Umfeld, ne, wie Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfer, Unternehmer, da kommen wir ja immer mehr hin, dass auch viele digitale Angebote immer mehr ihren Weg finden in die Unternehmen hinein. Und mein Bestreben ist dann zu sagen, nehmt es doch als Benefit, so wie Yoga oder Massagen. So selbstverständlich sollte auch eine Gesprächsstunde mit Teams und auch mit Einzelpersonen in Organisationen sein, wo sie über ihr Innenleben sprechen können.
Ja, und das ist vielleicht der Kreis oder die Schleife zurück zu dem, was wir vorher besprochen haben. Was ist denn eigentlich das, was den Menschen ausmacht? Wenn wir jetzt ganz positiv die Zukunft betrachten und sagen, für Produktivität haben wir zukünftig dann eh die AI und die Roboter.
Ja, ja.
Dann sind sehr wohl diese Dinge wie Innenleben plötzlich ein Raum, den wir uns anschauen dürfen und wo vielleicht die Kreativität kommt unter Perspektivenwechsel und so weiter.
Ja, und dann, aber das finde ich sehr gut, was du da sagst. Das ist so wahr. Das ist jetzt nämlich deswegen eine große Chance mit der AI.
Glaube ich auch, ja, ja. Ihr lebt ein bisschen mit Mindfulness und Meditation. Das hat ja auch unterschiedliche Assoziationen. Manche sagen, okay, dann meditieren die Leute, damit sie nachher noch schneller sind und noch klarer und noch fokussierter. Aber natürlich ist es ein bisschen ein trojanisches Pferd auch, weil mir geht es ja wohl auch darum zu sagen, wenn sich jemand achtsamer sich selbst begegnet oder auch den anderen. Natürlich ist dann wahrscheinlich der Ton unter besser, die Unternehmenskultur wird mittelfristig anders sein und Themen und Dinge und Lösungen werden vielleicht auch ja, schneller gesehen, aber anders behandelt, vielleicht ganzheitlicher etc. Also das sind so viele Nuancen, die dabei rauskommen, die eben so schwer, wie du sagst, quantifizierbar sind, jetzt
kurzfristig.
In erster Linie. Kurzfristig, genau.
Ja, genau, kurzfristig. Das ist alles richtig, was du sagst, nur das überzeugt dann eben leider noch nicht.
Leider so zu sehr. Wenig Leute, ja.
Zu wenig Leute, genau. Ja. Aber ich glaube, dass ganz genauso wie du, auch mittelfristig, weil du siehst es ja, das klafft immer weiter auseinander, das Innenleben und das Außenleben. Und wir haben so viele Menschen, die das verdrängen und unterdrücken und dann eben im Burnout landen. Oder deswegen ist ja auch Meditation und Yoga und Auszeiten und Detox und all das so populär geworden. Und es ist auch gut so, ja, es ist wirklich gut so. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das dann irgendwann auch tatsächlich systematischer Eingang finden wird in Firmen und Organisationen, weil jeder Mensch, der bei sich ist und mit sich im Reinen ist, wird mittelfristig auch besser arbeiten können und bessere Beiträge leisten können, die großen Probleme unserer Welt zu lösen.
Mit Unsicherheit umgehen können, mit der Komplexität und so weiter. Ja.
Genau, und dann auch nicht mehr so anfällig sind für Angebote vom Außen, ne? Wie Verschwörungstheorien und all diese Dinge.
Ja, die Frage, wo findet man die Sicherheit? Kann man die Sicherheit auch in sich selbst finden?
Ja, Heidi.
Ist vielleicht auch verbunden mit dem, was ist hinter dem Vorhang? Und jetzt traue ich mich auch in diese Frage rein, weil man sich natürlich mit dem Tod und mit dem Sterben beschäftigt. Hast du das Gefühl, Einblicke hinter den Vorhang bekommen zu haben? Oder was sind so deine Erkenntnisse? Und vielleicht kurzer Exkurs zu meine Erfahrung, also ich war dabei, wie mein Vater verstorben ist und da sind schon ein paar sehr magische Dinge passiert. Also nicht nur, dass seine Armbanduhr stehen geblieben ist zu dem Sterbemoment, aber da waren viele Dinge rundherum. Und ich kann mich erinnern, damals haben einige gesagt, ja, das ist ja selbstverständlich. Natürlich ist das so. Also Leute, die sich auch beruflich mit dem Tod auseinandersetzen, haben, so ist es mir damals aufgefallen, bisschen einen anderen Zugang, was es so im Leben auch noch gibt oder hinter dem Leben.
Ja, also ich finde das ganz wunderbar, was du da erzählst. Ich finde das sehr schön mit dem Moment der Uhr. Solche Dinge habe ich viele erlebt. Und was das Schöne ist, ist, dass, also man sagt ja, dass Menschen immer genauso sterben, wie sie gelebt haben. Ja, und da ist auch wirklich was dran. Also wenn Menschen mit sich selber große Qualen während ihres Lebens hatten, dann haben sie die auch noch auf dem Sterbebett. Ja? Mhm. Aber was ich eben auch immer wieder erlebt habe, ist, dass Menschen sich genau den Zeitpunkt aussuchen, wann sie gehen.
Ah, das ist ja spannend.
Mhm. Ja, und zwar, wenn sie nochmal ihre Kinder gesehen haben, mhm, oder Enkelkinder, oder wenn sie nochmal über das eine oder andere Thema reden konnten, sei es mit mir oder mit jemand anderem, also nochmal Erinnerungen austauschen oder nochmal um Vergebung bitten konnten, nochmal Dinge umdeuten konnten. Mhm. Weißt du, wir sind ja auch oft so sehr hart gegen uns selber im Urteil. Und aber jede Eigenschaft und jede Entscheidung, die wir getroffen haben, hat auch eine Kehrseite, hat auch eine gute Seite. Ja, und wenn man solche Dinge nochmal zur Sprache bringt und einen Raum dafür schafft oder eben nochmal schöne Begegnungen, dann können die gehen. Und oft sind es auch banale Sachen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, mhm, wo ich eine Dame hatte, die mit 53 leider schon an verheerendem Krebs starb. Aber das war eine ganz wunderbare, coole, kluge Frau. Und mhm, dann habe ich ihre Mutter auf dem Gang gesehen. Ich habe die erst zu Hause begleitet und die letzten Tage hat sie aber im Hospiz verbracht. Und dann hat sie immer gesagt, nehmen Sie mir doch bitte dieses Beatmungsgerät aus dem Mund. Ich möchte jetzt noch eine rauchen. Ja. Und dann kam auch der Sohn und dann habe ich gesagt, weil sie war zu schwach, sich die Zigarette selber anzuzünden, ja, und also, mhm, also nicht anzuzünden, aber zu ziehen dann, ja. Mhm. Und dann hat der Sohn eben die Zigarette angezündet und gezogen und sie seiner Mutter in den Mund gesteckt. Und dann habe ich die Frau in dem Moment, als sie starb, kurz danach, habe ich die Mutter auf dem Gang gesehen. Und die nicht strahlte, aber sie hatte so ein friedvolles Lächeln auf dem Gesicht.
Interessant.
Und sagte dann, ach, es ist so schön, dass mir meine Tochter noch in ihrer letzten Stunde das Rezept für den leckeren Nudelsalat mitgegeben hat, den sie immer gemacht hat.
Das ist ja großartig.
Weißt du? Und ich finde, sowas hat auch was Entlastendes, dass wir nicht immer denken müssen, das Leben muss irgendwie immer tiefsinnig sein und immer irgendwie monumental und so. Oft sind es auch die einfachen Sachen. Und
das ist eine herrliche Geschichte.
Ja, damit kann man dann wirklich auch gut leben. Aber du hast auch so in Richtung Spiritualität gefragt, mhm, und wir machen immer sofort das Fenster auf, damit die Seele gehen kann und diese Stille dann im Raum. Und dann ist so eine ganz universale Stille, die unglaublich friedvoll, hell und erlösend ist. Und auch der Gesichtsausdruck der in dem Moment verstorbenen Person, den habe ich allermeistens als friedvoll wahrgenommen. Mhm. Und das Gehör geht ja zuletzt. Und deswegen, das finde ich auch was Beruhigendes, dass wenn man einem gerade verstorbenen Menschen oder kurz davor noch Musik spielt, liebevolle Berührungen und Worte damit zukommen lässt, dann kann man ganz gewiss sein, dass dieser Mensch das mitbekommt.
Sehr schön. Ja, das ist der Moment, wo man so ein bisschen die Unendlichkeit berühren kann, oder?
Ja, genau. Hm. Die in der Stille liegt, ja, in dem Nichts, das alles ist.
Wahnsinn. Also insofern braucht man keine Angst haben.
Nein, also das sagt sich natürlich leichter. Hinter diesem Nein steckt eine lange Reise im Leben. Und die müssen wir jeden Tag antreten. Und wenn ich in meinen Vorträgen auch frage, wie man Mensch bleiben kann oder, mhm, Mensch werden kann überhaupt, ja, dass man eben diese Sicherheit in sich selber suchen und finden, mhm, muss. Und nirgendwo sonst, im Außen findet man die nicht. Und das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen, diese Selbsterkundung, jeden Tag neu, die dann irgendwann eben zu auch einer gesellschaftlichen Verantwortung wird, weil immer mehr Menschen verstehen, dass sie sich selber erkunden müssen und welche Werte und Ziele sie in welcher Priorität anstreben.
Ja, und dann hätten wir wahrscheinlich tatsächlich das Paradies auf Erden, oder? Wenn jeder in sich ruhend, friedvoll, klar, was seine Werte betrifft, sich in die Gemeinschaft einbringt, dann wäre sehr, sehr vieles gelöst, glaube ich.
Ich denke, es ist der einzige Weg.
Ich versuche mich jetzt gerade in die Zeit damals hineinzuversetzen, wie du im Hospiz gearbeitet hast. Du erzählst jetzt aus einer sehr weisen Position heraus all deine Erkenntnisse und Erlebnisse. Aber wie hast du diesen Übergang von so prägenden Momenten hin zu deinem eigenen Alltag dann auch wieder gemeistert? Wie bist du damit umgegangen?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich hatte am Anfang auch wirklich Angst davor, das mit nach Hause zu nehmen, zu meinen damals auch noch kleinen Kindern. Und es war dann mal so, man kann das nicht über einen Kamm scheren, ja. Meistens war es so, Heidi, und das ist die schöne Botschaft auch, dass mein Alltag und meine Alltagssorgen und Alltagsprobleme vollkommen dahin schwanden. Also es war plötzlich eben nicht mehr wichtig, wenn wieder der Handwerker nicht gekommen ist, wenn ich mich über meine Freundin geärgert habe, wenn es irgendwo einen Konflikt oder Streit gab. Vor dem Hintergrund der Erfahrung, mit einem Menschen gerade gesprochen zu haben, der auf den Tod blickt, wurde das alles ganz schnell null und nichtig. Und es hat mir geholfen, mein Leben und meinen Alltag wirklich in Perspektive zu setzen. Und zwar langfristig, also nicht nur jetzt mal ein, zwei Jahre danach, sondern ich mache die Sterbebegleitung aktiv ja jetzt nicht mehr. Und immer noch hilft mir das total bei allen Problemen, die ich habe und die jeder von uns hat. Ne? Hilft mir es, eine Perspektive einzunehmen, die eben wirklich auf das Wichtige fokussiert. Dann gab es aber auch wieder eine Erfahrung, wo mich das sehr mitgenommen hat. Und da musste ich zwischendurch auf dem Weg nach Hause auch erstmal irgendwo mich hinsetzen und das Ganze rauslassen. Es gibt übrigens auch die Supervision, zu der du auch gehen musst, zwei Jahre lang, wo die Sterbebegleiter dann alle in einer Gruppe zusammenkommen und zusammen eben dem Supervisor erzählen, was sie belastet und welche Erfahrungen, ja, ja, kann man das eben auch rauslassen. Und das ist natürlich auch extrem wichtig, ne? Als ich mein zweites Buch geschrieben habe, was ja um den Verlust eines geliebten Menschen dann ging, also das zweite Buch heißt Weiterleben nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Da, Heidi, war es tatsächlich so, ich habe mir dann diese Erfahrungen angehört und aufgenommen, und als ich angefangen habe, das dann zu schreiben, was Menschen mir anvertraut haben, wie das eben war, als sie ihren Partner oder ihr Kind oder ein anderes Familienmitglied oder einen geliebten Menschen verloren haben, da gab es eine Phase, wo ich meinen Verlag angerufen habe und gesagt habe, ich schaff das nicht, weil ich das so zu mir genommen habe. Und dann hat aber der Verleger gesagt, du, das ist so wichtig, dieses Buch. Es hilft vielen trauernden Menschen auch. Und dann habe ich es dann doch durchgezogen. Aber der Umgang mit Trauernden war interessanterweise belastender für mich als mit den Sterbenden, weil eben, ja, ich glaube, das ist die Endgültigkeit dann auch, ne, die einem dann auch sehr gut im Leben hilft. Nämlich im Moment zu leben und bewusstere Entscheidungen zu treffen.
Ja, insofern kann ich mir gut vorstellen, dass du zu diesem Weg auch hingeführt worden bist, weil wenn du diese Erfahrung mit deinem Bruder hattest und Endlichkeit dir schon immer eine Botschaft war, dann hast du da auf jeden Fall einen Dienst für sehr viele gemacht, um uns dieses Thema einfach näher zu bringen.
Ja, danke für dein Interesse, Heidi. Ja, ich finde das toll, dass du dich dafür so interessierst.
Ist das für dich jetzt, für dieses Thema zu sprechen, ist wahrscheinlich sicher anders wie früher auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Ist es schwieriger, leichter, oder sagst du, das ist jetzt eben wirklich eine Herzensangelegenheit und ein Thema, das du hinaustragen möchtest, und somit trägt sich auch die Botschaft teilweise von selbst? Wie würdest du das beschreiben?
Also es ist definitiv leichter, weil es mir näher am Herzen ist. Es ist meine Herzensangelegenheit. Ja. die Menschen dazu aufzurufen, sie selber zu werden, bei sich zu bleiben, sich selber zu erkunden und jeden Tag dazu bewusst zu nutzen. Im Kleinen, auch im Kleinen und im Mittleren und im Großen, ja. Es geht darum, dass wir unsere eigene Verantwortung wahrnehmen, uns selber die Frage zu stellen, wie wir leben wollen und wie wir Mensch sein sollen. Ja, das ist ja die Frage, die Kant auch gestellt hat, der ja dieses Jahr 300. Geburtstag feiert, ne? Und das ist etwas, was mir eine absolute Herzensangelegenheit ist, bevor es zu spät ist.
Mm. Du hast Bücher geschrieben zu dem Thema. Was steht als nächstes an?
Ja, die Reise geht weiter mit einem neuen Buch.
Neues Buch, gut.
Ja, genau. Ja. Wo ich genau das, was wir heute auch besprochen haben, also und auch autobiografisch geprägt natürlich, wo ich das schreiben möchte, wie wir das Leben leben, wie wir Mensch sein können. Und inzwischen halte ich eben auch vornehmlich Vorträge. Ich mache das Coaching nicht mehr so sehr, sondern halte Vorträge. Ich habe gerade neulich einen gehalten, da war auch der Titel Menschlich sein im 21. Jahrhundert, bleibt das möglich? Das sind Themen, die mir im Moment eben sehr am Herzen liegen. Wie können wir vertrauen, wenn wir die Wahrheit nicht mehr kennen? Wie können wir in unser Wachstum neu definieren, wenn eben so viele wichtige Dinge nicht quantifizierbar sind, wie wir besprachen, ne? Und diese Themen, die sind mir im Moment sehr, sehr wichtig und so geht's eben weiter.
Spannend, ja, dann kann man sich ja freuen auf das nächste Buch und auch hoffentlich bei einem Vortrag mal erleben zu dürfen, genau. Ja, und für diejenigen, die jetzt zuhören und auch noch Interesse haben an anderen Podcast-Folgen, ich habe die Folge 15 ist mit Barry Liner, das ist eine Dame aus LA, die hat Grief Circles gegründet, finde ich auch eine sehr, sehr spannende Sache.
Ja, toll.
Und da geht es darum, wie erinnert man sich als Hinterbliebener an die Person, auch auf sehr positive Art und Weise. Das heißt, in dieser Idee treffen sich Leute und sie hat auch aufgerufen, dass man das auch selber sozusagen initiieren kann zu Hause. Aber man trifft sich, obwohl man sich vielleicht so noch nicht wirklich gut kennt und erzählt von dem Verstorbenen in einer sehr positiven Art und Weise. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken, dem Tod mal diese Schwere zu nehmen und nicht nur sozusagen sich einerseits der Trauer zu widmen, aber auch so die schönen Erinnerungen einzubauen. Das finde ich einen ganz, ich sage mal, erfrischend neuen Ansatz, sich sozusagen die Verstorbenen auch zu ehren mit schönen und guten Geschichten, die man von ihnen erzählte.
Ja, also das hilft enorm in der Community, in der Gruppe zu trauern. Das hilft enorm. Weil die Gemeinschaft, die trägt einen eben beim Trauern, ja. Und in Kalifornien gibt's da ganz wunderbare Angebote, wie diese Grief Circles. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll und habe das auch mal mitgemacht auch.
Ja.
Und ich finde es ganz wunderbar. Und wir sollten wirklich das auch mehr nach Europa tragen. Ja, da ist das ja immer noch sehr, sehr schambesetzt, dieses Traurigsein und Tränen weinen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die du auch mit deinem Podcast wahrnimmst, indem du solche Gäste hast. Denn das sollte wirklich jeder von uns auch selber machen. Mit den Nachbarn, in der Nachbarschaft. Ich habe das auch mal gemacht. Ich lebe ja hier auf dem Land in Bayern. Mhm. Und da haben wir das auch mal gemacht, weißt du, um ein Feuer herumzusitzen.
Schön, sehr schön.
Das tut so gut, in der Gemeinschaft zu trauern. Das ist ganz, ganz kraftvoll.
Ja, und da verliert man so auch ein bisschen die Berührungsängste, oder? Zu diesem Thema Tod.
Genau.
Tabuthema Tod.
Richtig, richtig. Ist absurd. Ja. Aber wir müssen zurückkommen zum menschlichen Dasein.
Ich habe sehr viele Frauen, die zuhören. Drum meine Abschiedsfrage ist, wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest, wie würde diese lauten?
Lasst euch nicht vom Außen verbiegen. In eine Lebensrichtung, die nicht eure ist. Sucht dazu immer wieder die Stille, um euch mit eurem eigenen zu verbinden. Das ist meine Botschaft. Ich habe mich oft vom Außen verbiegen lassen. Und im Rückblick möchte ich das eben als Botschaft an alle Frauen richten, die vor allen Dingen auch die, die ihren Lebensweg noch vor sich haben. Aber da ist auch egal, wie alt man ist eigentlich, ja, dass man immer wieder schaut, was bringt mich von mir selber weg? Welches Außen? Welches Umfeld? Und welches Umfeld bringt mich mehr zu mir selbst? Dann komme ich in meine Kraft und dann bin ich ich selber. Und dann kann ich eben auch die Welt heilen und gestalten und transformieren. Und das ist doch so wichtig, gerade für uns Frauen. Gerade für uns Frauen zu haben.
Vielen, vielen Dank, Christiane. Eine sehr, sehr schöne Schlussbotschaft von dir. Und ich glaube, alles, was du uns heute erzählt hast, berührt uns, die Hörerinnen, auf eine sehr tiefe Art und Weise und lässt uns mehr, noch mehr ins Leben eintauchen, damit dann am Ende auch der Frieden wirklich da sein darf. Genau.
Danke für die Einladung, liebe Heidi. Das hat mir Freude gemacht.
Vielen Dank. If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review, and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.